Es ist extrem früh am Morgen, wenn wir aufnehmen. Man hört es wahrscheinlich auch aus der Stimme.
Wunderbar, ich liebe den Morgen.
Aber es passt irgendwie zum Thema, ne?
Echt?
Stammtisch.
Der RevLab-Podcast für Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Bei mir ist Veronika Jehle, oder mit mir ist Veronika Jehle vom Forum Magazin. Mein Name ist Felix Reich. Ich bin von der Zeitung Reformiert und wir reden heute über ein recht deepes Thema, das du vorgeschlagen hast, Veronika. Sagst du...
Ja, ich habe das so benannt, meine Kirchlichkeit. Ich finde, das klingt mega altbacken. Ich finde es aber trotzdem ein sehr schönes Thema und freue mich, von dir dazu zu hören. Mir ist kein coolerer Titel eingefallen.
Ja, cool ist der Titel nicht.
Nein.
Aber die Frage ist, ob Kirchlichkeit muss cool sein.
Ja, da können wir gleich anfangen oder so.
Wie geht es denn dir so mit deiner Kirchlichkeit?
Sehr viel besser ist auch schon. Ich habe das Gefühl, sie hat so einen guten Ort, weder zu groß noch zu klein. Es geht mir im Großen und Ganzen ganz gut mit ihr. Und bei dir so?
Ich studiere die ganze Zeit, was meine Kirchlichkeit ist.
Und was ist sie?
Ja, genau. Also es ist ja nicht, ist ja etwas anderes als mit meiner Kirche, oder?
Weiß ich nicht.
So.
Für mich ist der Bezug zu meiner Kirche. Also was macht mein Bezug zu meiner Kirche oder zum Christentum? Was macht mein Glaube in meinem Leben? Also mein Bezug zu meiner Kirche ist nicht ganz das Gleiche natürlich.
Genau. Also ich merke, es ist, ja, ist total interessant, ein Anfang. Bisschen abstrakt, gell? Was ich überlegt habe, eben ist, ich bringe meine Kirchlichkeit nicht los. Das ist so, und das finde ich das Schöne daran. Es ist so, ich könnte, glaube vieles wechseln, aber die Kirche irgendwie nicht. Es gibt zwei Sachen, die ich nicht losbringe. Das ist, dass ich GC-Fan bin und dass ich reformiert bin. Und der Vergleich zu GC ist darum interessant, weil es überhaupt keinen Grund gibt zum GC-Fan sein im Moment.
Dazu kann ich mir nichts sagen.
Aber einfach so die Erfahrung, die könnte verkauft werden auf China und jetzt gehören es den Amis und sie können verlieren den ganzen Tag. Und trotzdem freue ich mich, wenn sie wieder mal gewinnen.
Würdest du dann sagen, die beiden Aspekte sind so richtig wesentlich bei dir? Also
wesentlich, gut, also Fußball ist total unwichtig. Und
aber eben, du spielst jede Woche, hast du gesagt.
Ja, logisch. Aber ob jetzt GC gewinnt oder nicht, ist für mein persönliches Leben komplett irrelevant, wenn ich ehrlich bin. Also es ist ja völlig absurd, dass Leute, die einen Beruf haben und auf dem Rasen rumrennen, also ihr Beruf ist, auf dem Rasen rumzurennen, hat ja null Einfluss auf mein Leben, ob die jetzt 3-1 gewinnen oder die letzten Minuten an 2-1 verlieren. Und das weiss ich. Und trotzdem schaffe ich es nicht, dass es mir ganz egal ist, wenn es absteigt. Es ist mir nicht egal, obwohl es nichts mit meinem Leben zu tun hat. Und das finde ich recht interessant. Ich bringe das wenig los. Und ich schaffe es auch nicht, mich nicht zu freuen, wenn es wieder mal gewinnt.
Das wäre eigentlich mega schön. Aber jetzt wahrscheinlich, stelle ich mir vor, gibt es schon Unterschiede zum Kirchenbezug jetzt.
Ja, klar. Der Vergleich ist nur gewesen, dass ich es nicht losbringe. Und ja, das kann ich mir vorstellen, dass das bei dir ähnlich ist. Ja. Du schaffst es ja auch nicht, aus deiner Kirche auszutreten,
ja,
obwohl du wahrscheinlich schon gedacht hast, du hättest 100 Gründe.
Nein, echt? Wie kommst du noch auf die Idee? Nein, das wissen eh alle. Ja, natürlich. Und wer hätte das nicht gedacht, muss man irgendwie auch sagen. Aber es ist wirklich in dem Moment, wie du das gesagt hast, dachte ich mir, voll, so geht es mir wirklich auch. Aber du hast sofort gesagt, du findest das schön. Und warum findest du das schön, dass du das nicht losbringst?
Muss ich mich jetzt nicht die ganze Zeit befragen?
Aha, ja, gut.
Ja, wieso ist das schön? Es ist doch schön, irgendwie, wenn man sich gegen eine gewisse Emotionalität nicht kann wehren kann, wenn etwas wieso da ist. Das finde ich etwas mega Schönes. Ja, etwas, wo man rational völlig nicht erklären kann, wo einem andere könnt erzählen, dass eben, ich bin ja lang zu Winterthur gearbeitet, dann haben mir alle mit super Gründen können sagen, wieso das viel cooler ist, auf der Schützenwiese zu sein, statt in dem leeren letzten Grund, und dass der FC Winterthur viel cooler ist, viel linker, viel hipper, als das Schnösel GC, wo dann erst noch erfolglos ist. Schnösel und erfolglos ist ja, das passt ja schlecht zusammen. Schnöselig und erfolgreich ist wenigstens irgendwie cool. Es gibt tausend Gründe, warum andere Vereine cooler, besser, entweder erfolgreicher oder zumindest hipper sind. Und ich kann diese Argumente sogar nachvollziehen und sagen, ja, aber ich bin jetzt halt nun mal irgendwie mit 5-jährig, hat mir der Andreas Wildi ein GC-Liebling geschenkt, das mir bis zu den Knöcheln abgegangen ist. Und zu dir bin ich jetzt halt GC-Fan. Das ist wie Taufi.
Gibt es ein Foto von ihm?
Nein, gibt es nicht.
Schade. Was mir auffällt, ist, du hast jetzt unmittelbar, bist du von der Kirche im selben Satzübergang zum Fußball. Kann das sein, dass du lieber von Fußball sprichst als von der Kirche?
Nein.
Wieder eine Frage. Ich soll dir ja keine Fragen stellen.
Nein, ich hätte mal gerne über Kiel. Also dann fang du an, über Kiel zu reden. Jetzt haben wir genug über Fußball geredet.
Oh mein Gott. Ich habe mir überlegt...
Also wieso bist du noch dabei? Genau, eigentlich habe ich dich ja etwas gefragt. Aha. Ich habe dich gefragt... du hättest 100 Gründe zum Austreten und trotzdem bist du noch dabei. Nein, du bleibst dabei, oder?
Ja, das weiß ich nie. Das kann ich gar nicht wissen.
Aber kannst du dir vorstellen, zu Kirchen auszutreten?
Ja. Also aus meiner Kirche konkret schon. Also ich finde, es gibt wirklich mehr als genug gute Gründe. Es gibt aber gleichzeitig eben auch mehr als genug gute Gründe, dabei zu bleiben. Warum bleibe ich dabei, war deine Frage. Mhm. Ich glaube, es hat was mit einer ganz, ganz tiefen Ursprungserfahrung zu tun. Ich habe mir vorgestellt, dass du mich vielleicht fragst bei dem Podcast, was ist deine erste Erinnerung an Kirche?
Also, was ist deine erste Erinnerung an Kirche?
Genau.
Wir sollten uns besser absprechen.
Finde ich gar nicht, ne. Jedenfalls, das ist eben so was Ursprüngliches. Also, und ich glaube, von daher ist es so tief in mir drin, wie ich weiß auch nicht, dass ich eben Kind meiner Eltern bin, fast so stark. Das ist verrückt. Es ist sogar in meinem Gefühl so, als wäre Kirche auf eine Art identisch wie Mutter. Was absurd ist und auch ein bisschen weird, ja. Du schaust sehr, sehr, so ein bisschen erschrocken. Es ist auch wirklich erschreckend. Es hat auch so weirde Aspekte da drin.
Ja, vor allem, wenn man katholisch ist.
Ja. Aber ich muss sagen, es ist ein bisschen so und es fühlt sich sehr nach Verwurzelung an und nach Geborgenheit im ganz guten Sinn. Auch dieser Kirchenraum, so wie als Schutzraum.
Und wie hast du noch viele Erfahrungen? Also Also wenn du sagst, jetzt Erfahrung von Kirche, ist das der Weihrauch, den du schmückst, oder
was
die Musik oder die Männer in den weißen Kleidern?
Nein, die Männer sind mir Gott sei Dank erst sehr, sehr spät als Männer aufgefallen.
Okay, haben sie sich gut verkleidet.
Ja, die weißen Kleider helfen, dass man sich da nicht so sicher ist. Wie ich sie erlebt habe, das allererste Bild, was mir kommt, wenn ich mir das so herhole, ist eigentlich mit meiner Großmutter unter der Woche in so einer Wochentagsmesse zu sein.
Im Stephansdom?
Nein, in der Kirche, in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, in der Deutsche Ordenskirche. Und es ist eine kleine Kirche und so eine Kirche, die einem leichter auch dieses Gefühl von Geborgenheit gibt. Und es ist eine kurze Messe, weil es gibt ja keine Predigt, das ist irgendein Wochentag, es sind wenige Leute da, es spielt vielleicht gar nicht die Orgel. Es ist sehr still und schlicht und ich bin da einfach so. Und lustigerweise habe ich mich unlängst mal mit meinem Bruder über das unterhalten, über unsere Kirchlichkeit. Und er hat das ja auch alles erlebt, er ist 3 Jahre jünger und er sagt, ihm war immer so furchtbar langweilig. Und heutzutage geht er sehr gerne in die Messe, weil ihm eben langweilig ist. Also weil es so ein Raum ist, wo er einfach sein kann und denken kann über das, was ihm da entgegenkommt oder über andere Sachen. Das habe ich nicht. Mir war nie langweilig. Es war einfach so ein Raum. Ich war so da. Und, keine Ahnung, das ist irgendwie wie so Urvertrauen. Ja,
ja, das finde ich etwas unglaublich Schönes. Und
ja.
Da kann ich natürlich sehr relaten. Und für das bin ich auch sehr dankbar. Ich bin ja im Pfarrhaus aufgewachsen und für mich ist auch so die Kirche zu Martalen wirklich so ein Ort von der Geborgenheit. Also ich bin, das erinnert mich sicher selber nicht, aber das hat mir meine Mutter immer erzählt, eben so zum Beispiel, etwas ist so Christnachfeier, oder dann haben wir die Heim gefeiert zuerst und dann sind wir über irgendwie, keine Ahnung, so auf die 10 oder so in die Kirche und dann ist, sind wir ja immer knapp gekommen, weil wir ja noch selber haben müssen Weihnachten feiern. Genau, mein Vater hatte ja sowieso einen Platz gehabt, den hat man nicht müssen reservieren, weil vorne gestanden ist. Und ich bin immer dann dort auf der Empore, auf dieser Stege oben gesessen, weil einfach alles sonst voll war. Oder vielleicht, genau. Und ich bin immer eingeschlafen. Immer. Und dann irgendwann beim Odo Fröhliche wieder verwacht.
Ach, wie schön.
Und das ist, ja, und das ist, glaube ich, so die Stimme vom Vater und so eben der vertraute Kirchenraum, das Kerzenlicht. Wenn es volle Kirche wird, dann irgendwann warm. Und ich habe immer auf dieser Stege geschlafen und bin dann irgendwann wieder verwacht. Und das ist so, also das ist jetzt so das wegen der Geborgenheit. Also ich glaube, meine Kirchlichkeit, ja, habe ich wahrscheinlich im Schlaf.
Ja. Yeah.
Im Schlaf überkommen oder so. Und ich glaube, etwas ist auch, und das höre ich bei dir jetzt auch so ein bisschen, dass es ein Raum ist, wo eine Weite hat. Also für das bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich mich von der Theologie von meinem Vater nie irgendwie haben müssen abgrenzen oder so. Dass es immer so etwas war, wo das ist einfach da, oder eben meine Mutter hat mir ganz viele biblische Geschichten erzählt, Max Bolliger vor allem auch, über, also das ist so etwas, wo ich damit aufgewachsen bin. Und das ist einfach da.
Kannst du sagen, gewesen. Max Bolliger, das sagt man gar nicht, was ist das?
Ehrlich?
Nein.
Oh, das ist, der Max Bolliger ist ein Kinderbuchautor, sagt man, ich würde sagen, er ist ein Dichter gewesen, und ein grosser Theologe. Also ich finde, zum Beispiel im Weihnachtsnarr hat er viel biblische Geschichten nacherzählt in Bilderbüchern oder in kurzen Texten. Und ich finde, er hat es, ja, in einer unglaublich, ja, ich finde, in dem Bereich vielleicht sogar unerreichter Art geschafft, das Evangelium auf einen Kern zum Leuchten zu bringen, finde ich. Also Weihnachtsnarr finde ich eine wundervolle Geschichte. Müssen wir mal da lesen. Dann.
Ja.
Glaub, nächstes Mal.
Lies sie mir mal vor, ja. Dann kenne ich sie auch.
Ja. Und eben, das ist so, eben das sind, glaube ich, so die zwei Sachen. So einerseits der Gottesdienst, das Selbstverständliche, durch die Familie einfach dort sein, der Raum von Martalen, wo uns allen wichtig war, weil mein Vater ist auf Martalen gekommen und hat gerade nach 4-5 Jahre oder so, haben die Kirche komplett renoviert und hat stark auch mitgeprägt, dass Dave Van Köntz, ein Künstler aus Graubünden, seine Mutter hat den Schellenhosli geschrieben, das war so ein Sandstrahler gewesen, und er hat die ganze Decke gestaltet und hat dann bei uns immer in der Nacht geschafft. In der Kirche, weil dann die Handwerker draussen waren und ist quasi bei uns was heisst das? Am Abend geht es morgen essen. Quasi bevor er dann übergeht. Und da bin ich noch nicht ganz auf der Welt, es war 2 Jahre vorher gewesen. Aber das ist so eine Familiengeschichte gewesen, wo man immer so gehört hat, wie das war, ist der Künstler da. Und viel haben mit meinem Vater zusammen die Motive besprochen. Und bei mir daheim hängt jetzt so ein Skizzenbrett, wo er quasi schon ausprobiert hat. Und so. Das ist wie so, ja, so Familiengeschichten, du hast, glaube ich, der Raum für uns alle, habe ich jetzt das Gefühl, oder zumindest für mich, so eine starke Bedeutung gehabt. Und eben, wie du sagst, glaube ich, über Raum geht ganz viel.
Jetzt,
über viel Raum.
Indem du aber das Kind oder ein Kind vom Pfarrer warst, stelle ich mir vor, hatte das ja von Anfang an immer auch noch diese Dimension von Öffentlichkeit. Und von auch eine Rolle haben dort tatsächlich. Auch eine Dimension von Verantwortung, von aktiver Mitgestaltung sofort. Wie hast du das so erlebt? Also den Aspekt meine ich?
Also ich bin froh, jetzt habe ich ja, was mir wichtig ist und kostbar ist, ist wirklich, dass ich die Innerlichkeit habe. Also das ist ja wieder das Innerliche. Und das ist mega schön.
Ja.
Das andere ist, kann super mühsam sein. Also es ist okay. Ein kleines Dorf, es ist, heute ist vielleicht auch eine andere Zeit. Aber ich bin, also ich muss jetzt da, also kein Komplex wegen dem, ist voll easy. Aber,
also es hat quasi deinen Kirchenbezug oder auch deinen Glaubensbezug nicht irgendwie
nein, aber
es ist, nicht nachhaltig.
Nein, aber es ist nervig, der Pfaffli zu sein und der Pfaffensohn.
Wird man dann so genannt, ja?
Ja, ja, so wird man genannt. Also schon. Ich hoffe heute noch nicht. Und das ist für mich so ein bisschen Befreiung gewesen, wo ich ins Gymi gekommen bin und ich gute Freunde hatte, wo man hätte können befreundet sein oder auch und es ist echt irgendwann so, ja, und du, was macht eigentlich dein Vater? Oder gar nie gefragt.
Ja.
Eben, das ist noch, wir sind noch eine Zeit aus, gewesen, wo man nicht gefragt hat, was schafft deine Mutter, sondern was schafft dein Vater, ist auch schlimm.
Schlimm. War wahrscheinlich aber zum großen Teil auch noch Realität.
Ja, wahrscheinlich. Aber eben, wo das irgendwie völlig egal war. Aber natürlich dort im Dorf ist klar. Ich meine, ich bin auch in einer Pfarrfamilie aufgewachsen, wo natürlich sehr. Also meine Mutter hat ganz viel von dem Pfarramt gestemmt. Also sie ist auch Theologin und heute würden wir hoffentlich irgendwie 40-50% Stelle geben für das, was sie geleistet hat.
Ja, sie wären wahrscheinlich als Co-Leitung.
Ja, oder sowas. Ja, oder zwei Stellen oder so, genau. Oder? Und ich meine, das ist. Also da hat die reformierte Kirche auch gewisse, also muss ich nicht, wie soll man das sagen, eine belastete Geschichte. Also sind ganz viele Frauen auch ein bisschen ausgenutzt worden als
ja gut, man kann schon.
Als sogenannte Pfarrfrauen.
Ja.
Genau. Aber ja, also all das ist ein bisschen mühsam gewesen, so die öffentliche Rolle oder das so halt komische Bilder von was, du gehst in den FC und darf man denn das als Pfarrersohn? Also so Fragen sind ein bisschen weird. Vielleicht heute auch nicht mehr so. Aber ja, es ist okay gewesen. Und das ist, aber es ist natürlich ein spezieller Status, dass du auch weisst, wenn deine Eltern sich entscheiden, sich beruflich neu zu orientieren, dann zügelst. Also das ist auch so etwas. Und das Pfarrhaus gehört nicht dir, sondern es gehört der Kirchengemeinde. Und so das Bewusstsein, um wie auf eine Art Gast sein.
Ja.
Oder ich weiß es auch nicht. Mal,
ja. Zu Gast auf dieser Erde.
Ja, sind wir ja alle. Aber das ist ja, also wenn du dich fragst, das ist schon speziell dran, dass du. Ja, dann sind es nicht einmal die Sitzungen, wo halt dann im. Also das so das. Das privat und öffentlich auch vom Wohnraum her verschmilzt, weil es ja so eine halböffentliche Nutzung ist. Büro, Seelsorgespräche, all das ist ja alles im Pfarrhaus. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Aber nur schon eben so der Status zu wissen, wenn es irgendwie. Ja, wenn man. Kann immer etwas passieren, man kann sich verkrachen, mit kann irgendwie beruflich
schief gehen. Ja, es hängt die ganze Existenz irgendwie da drinnen, oder?
Auf eine, ja, genau.
Von der ganzen Familie.
Ja, genau. Also du weißt einfach, Berufswechsel heisst Ortswechsel.
Ja, und familiäre Konflikt heisst irgendwie Überlappungen mit Arbeitsbereich und Arbeitskonflikte heisst Überlappungen mit familiären Bereich.
Ja, das ist zum Glück erspart geblieben. Aber ja, ich glaube nur schon das. Ich glaube, so das Bewusstsein von so einem bisschen Status. So mir und das Dorf, vielleicht ein bisschen, weiß es auch nicht.
Ja. Darf ich fragen, wie viele von deinen Geschwistern, ich glaube, du hast Geschwister, gell?
Drei.
Ja, was irgendwie im Dunstkreis von Kirche machen?
Im Dunstkreis?
Ja, wie soll ich sagen?
Also beruflich nicht, aber ich würde sagen, wir sind alle der Kirche verbunden.
Genau. Ja.
Also entweder mit Singen oder mit, genau, so.
Ja.
Aber so mit... Ja, genau. Beruflich jetzt eh noch nicht.
Natürlich ist das jetzt so in meiner Geschichte anders. Alleine schon, weil es ja diese Pfarrersfamilien nicht gibt, zumindest nicht offiziell. Als du vorher erzählt hast, auch von deiner Mutter, die unglaublich viel gemacht hat und ja quasi wie so gar nicht im Vordergrund stand oder keine offizielle Rolle hatte, dachte ich so, ja gut, immerhin konntet ihr dazu stehen, dass ihr eine Familie seid, was ja bei katholischen Priestern, wie auch immer. Jedenfalls, was aber schon der Fall ist, ist, dass auch meine Mutter ja beruflich in der Kirche war. Sie hat im Sekretariat der Bischofskonferenz gearbeitet und sie hatte, und das ist mir auch erst nach und nach bewusst geworden, immer in meiner Wahrnehmung ein unglaublich hohes Commitment zu dieser Arbeit und so zu dieser Berufung gewissermaßen für die Kirche zu arbeiten, abgesehen davon, dass sie sich wie eine Löwin dafür eingesetzt hat, dass wir sozusagen jeden Sonntag zur Kirche gehen und der Papa auch mitgeht und dass das selbstverständlich ist und dass das dazugehört. So, also irgendwie vielleicht von daher auch das, was ich am Anfang gesagt habe, diese fast schon Identifikation von Mutter und Kirche und von mütterlichem Schutzraum und Kirchenraum, was ja dann mit der Zeit auch durchaus schwierigere Aspekte generiert hat, beziehungsweise auch viel Abgrenzung bedurfte.
Auch. Und was ist denn für dich gewesen? Also hast du dich da dagegen so ein bisschen innerlich aufgelehnt, jetzt müssen wir wieder in die Messe am Sonntag? Oder ist es für dich eine schöne Erinnerung, dass man regelmäßig geht? Und auch als Familie geht? Weil das kann ja dann auch mühsam sein, wenn das Geschwister die stinkig ist, weil es muss zeigen, dass es eigentlich jetzt nicht wichtig ist.
Ja, ich glaube, meine Widerstandsenergien sind erst relativ spät erwacht, grundsätzlich, dafür dann recht gebündelt. Für mich war das sehr selbstverständlich und ich will gar nicht sagen schön, weil es war einfach so selbstverständlich, dass es einfach war. Und als dann...
Und einmal mit alles, also Firmig und Ministrantin und so.
Ja, wobei das mit Ministrantin gar nicht so vorgegeben war. Also das war ja damals noch relativ neu, dass auch Mädchen ministrieren dürfen.
Aber bist du zu Wien aufgewachsen?
Ja. Mhm. Also vor allem auch in Wien, dass Mädchen ministrieren dürfen. Also ich glaube, es gab irgendwie 2 Jahre vor mir die erste, die da mal so angefangen hatte. Und dann mit mir kam eine größere Gruppe. Und ich bin eigentlich auch nur Ministrantin geworden, weil mein Bruder Ministrant geworden ist und weil irgendwie meine Mutter fand, das ist praktisch, wenn dann beide Kinder
versorgt sind.
Ja, genau, beim selben Verein sozusagen sind. Und ich bin dann...
Wieso muss man da üben? Also ist das,
ja.
Ah, das ist also, nicht nur
nein, nein.
Dann, wenn man es sieht.
Also vor allem für mich...
Das ist Vati.
Ja, und es ist vor allem Gemeinschaft. Also du triffst dich ja und machst lustige Sachen zusammen. Es gab einmal in der Woche Ministrantenstunde, ich habe es geliebt. Aber auch da, ich durfte oder musste in die Jungsstunde gehen, weil meine Mutter das praktischer fand, dass alle bei den Kindern gleichzeitig in der Ministratenstunde sind. Also ja, war ich da unter lauter Jungs, aber das hat überhaupt nicht gestört. Genau, und wir haben Fußball gespielt übrigens auch.
In der Ministratenstunde?
Ja, immer kurz bevor wir zum Gottesdienst gegangen sind, haben wir noch 10-12 Minuten Fußball gespielt. Also das war alles einfach irgendwie wahnsinnig toll. Also es hat sehr Spaß gemacht. Und der Leiter, der war einiges älter, der hat dann Theologie studieren angefangen. Mit dem haben wir unglaublich viel diskutiert über Gott und die Welt. Und so, glaube ich, kommt das auch, dass ich dann Theologie schlussendlich studiert habe, weil ich einfach dachte, cool, was der alles weiß. Also ich glaube, so aus dem Familiären heraus, obwohl es in meiner weiblichen Linie sehr viel mit Kirche und Religion präsent ist, meine Tante auch Theologin ist, die meine Taufpatin ist und meine Firmenpatin ist und sehr wichtig für mich auch ist. Ich glaube, durch diese Ministrantenerfahrung, durch diesen Leiter kam das, dass ich eigentlich dann zur Theologie kam schlussendlich.
Und was ist denn das, also wenn du sagst, auch eine Theologin quasi in der erweiterten Familie, so, also ist es dann auch eine kritische Auseinandersetzung gewesen mit der Kirche, also auch innerhalb von der Familie? Oder ist das einfach quasi sehr viel Tradition, Glaube und jetzt weniger Auseinandersetzung mit der Institution?
Zweiteres, also keine Auseinandersetzung mit der Institution. Ich würde sagen, ein sehr hohes Maß an Identifikation. Ich glaube, es war auch gesellschaftlich wirklich weniger üblich, so habe ich das erlebt in meiner Kindheit, überhaupt Autoritäten zu kritisieren. Was aber war, ist, wir haben... Das kommt aber stark von meinem Vater her, viel diskutiert, politisch, vor allem auch naturwissenschaftlich. Und von daher schon, also auch so Inhalte, Theologie, Glaube, Werte, da haben wir schon viel diskutiert, aber nicht die Institution in Frage gestellt. Das war wie so, eben, das ist so gesetzt, schlichtweg. Und ja, ist das sozusagen wie gesellschaftlich, dass auch viele Fragen, auch die ganze MeToo-Debatte, das war ja alles davor. Die, auch das Autoritäten, dass du den Lehrer, dem Pfarrer, weiß ich nicht, dem Politiker in Frage stellst, dass du auch sagen kannst, also Fehlverhalten benennen kannst, dich mehr auf Augenhöhe begegnest. In meiner Kindheit habe ich da ein anderes Schema aufgenommen.
Ehrlich? Aber ja. du bist jetzt nicht irgendwie im 19. Jahrhundert
durchgewachsen. Nein, trotzdem.
Also ja. 68 und so, das ist ja schon.
Ja.
Ist ja schon gewesen.
Ja.
Also es ist wirklich so ein. Ist für dich eine andere Zeit.
Ja. Also mein Vater hatte das sicher auch aufgesogen, hat das aber. Also eben, er hat sich sehr für Inhalte einfach interessiert und weniger für Menschen oder für die Kritik an Menschen oder an Strukturen so. Und von meiner Mutter her kam das nicht.
Mhm.
Da kam einfach eine hohe Identifikation und auch so der Wille, dabei zu sein, dazuzugehören, mitzumachen. So.
Mhm.
Ja.
Und inhaltlich, wenn würdest du sagen, wer hat dir den Glauben weitergegeben?
Ja, schon die Frauen. Also meine Mutter, ihre Schwester, also meine Tante und meine Großmutter, also die Mutter von den beiden, das sind so die drei, würde ich sagen, von denen da sehr viel kam.
Und wie ist das gekommen? Also weil das finde ich eben interessant.
Ja, so beten am Abend, auch zwischendurch, da kommt immer noch und kam von meiner Mutter sehr viel. Auch, ich weiß nicht, in der Früh vor dem Weg dann in die Schule sich zu verabschieden und auch so, also im Katholischen ist ja zum Teil üblich, sich mit so einem Kreuzzeichen auf die Stirn zu segnen. Das gehört automatisch zur Begrüßung und zur Verabschiedung eigentlich bis heute.
Ja?
Ja, wir umarmen uns und irgendwie so Küsschen links, Küsschen rechts und ein Kreuzzeichen auf die Stirn, das gehört. Und
gegenseitig?
Ja, gegenseitig.
Ah, das ist schon mega schön.
Es ist schön.
Also ihr segnet euch.
Ja, aber es ist irgendwie so, wenn du halt am Bahnhof stehst und das so intuitiv machst und dir gar nicht viel dabei denkst, das ist irgendwie, also ja.
Ja, das ist halt genau das. Genau.
Ein bisschen herzig oder auch ein bisschen schräg. Aber,
ja, mit dem muss man leben. Das ist wie bei uns irgendwie, wir haben früher noch viel so vor dem Essen gesungen, ich glaube, weil es vor allem meine
Tischgebet, älteste, ja, Form.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Genau. Und also ja, nein, nicht Tischgebet, sondern singen. Ja. Also sind eigentlich viele Desi-Lieder und so. Und eben all das, also mir läuft, merke ich, viel ist über das Erzählen, über Geschichten.
Mhm.
Ja, und die und eben die Desi-Lieder, wo man ja dann eigentlich, das ist vielleicht meine katholische Erfahrung, wo ich ja dann nicht gewusst habe, was ich da Latinisch singe. Sehr viel später.
Mhm.
Aber es hat einfach so dazugehört. Es ist, glaube ich, so ein bisschen da, so ein ganz selbstverständliches damit aufwachsen, aber nie, und da, um das bin ich mega froh, irgendwie, du musst jetzt das glauben.
Mhm.
Wirklich nie. Es ist, ja, ich weiß gar nicht. Irgendwie ist das einfach da gewesen und da geblieben. Und ich habe, glaube ich, auch immer gewusst oder irgendwie so das Gefühl von, schau, das geben wir dir mit. Und vielleicht bleibt das im Rucksack und du packst es nie aus, aber es ist trotzdem, wir haben es dir mitgegeben. Und vielleicht entfernst du dich mal davon und vielleicht reizt dich mal.
Ja.
So. Und das habe ich auch noch viel später dann, eben, mein Vater ist ja sehr schwer krank geworden, hat dann noch ein Buch veröffentlicht, wo ich dann auch im Nachhinein, nach seinem Tod, immer wieder gelesen habe. Und auch dort hat so das Bild von der Glaube ist ein zartes Pflänzchen. Und wo kann aufblühen im Moment, wo man nicht mehr denkt, dass das geht. Und es kann aber auch zart sein und nicht überstehen. Trockenheit oder was auch immer. Und das ist für mich so ein Bild, das mich sehr prägt, auch jetzt noch. Also, dass ich hab meinen Glauben nicht im Griff. Ich habe ihn wirklich nicht im Griff. Also, es kann sein, dass ich ihn verliere. Und das ist mir an der Kirchlichkeit eben so wichtig, dass ich nicht allein bin. Dass es eine Gemeinschaft gibt, wo, wenn ich den Glauben verliere, für mich glaubt. Wenn ich kein Wort mehr habe zum Beten, für mich betet.
Mhm.
Ich glaube, ich kann nicht. Eben auch, oder? Der Glaube ist ja nichts, wo ich mich dafür entschieden habe. Ich bin getauft, lange bevor ich irgendwie hätte können Ja sagen konnte, hat jemand gefunden, ich sage Ja. Also ich finde auch das, also dass jemand vor mir Ja zu mir sagt. Ich bin mit dem aufgewachsen, mich haben die Geschichten geprägt. Für mich ist es Gott sei Dank und durchaus auch meinen Eltern sei Dank nie etwas gewesen, was mich irgendwie eingegangen hat, wo mich irgendwie in irgendwelche Verhaltenskorsette hineingedrückt hat, sondern immer die Geschichten erfahren habe als etwas, wo mich frei macht, wo mich wo irgendwie in die Welt rausgeht. Und ja, auch so das Gefühl von, ja, es kann sein, dass mir das mal nichts mehr sagt. Aber vielleicht ist dann etwas, ja, ist vielleicht nur schon der Raum, ist die Geborgenheit. Und ja, ich glaube, ohne Kirche gibt es für mich keinen Glauben. Also jetzt für mich persönlich.
Und Kirche ist dann, wie du sagtest, für dich in erster Linie die Gemeinschaft.
Ja, das ist Gemeinschaft, und wo wirklich auch über Konfession rausgeht. Also ich finde, also weißt du, jetzt, wenn ich die auf Insta die Videos sehe aus Minneapolis, wo in voller Kirche in Widerstand gegen den ICE-Staatsterror, man kann es wirklich nicht anders sagen, einfach Menschen zusammenfinden und singen. Oder irgendwie Spiritual singen in der Kälte von Minneapolis. Das ist für mich, das ist Chile. Und ich glaube auch, und das meine ich sogar mit, also das wäre meine Hoffnung, selbst wenn unsere Chile jetzt vielleicht manchmal ein bisschen leer sind oder so, das mit dem zarten Pflänzchen, ich glaube daran, dass da etwas ist, ein Schatz, wo zu richtigen, wenn es nötig ist, kann aufblühen. Und ich bin überzeugt, dass Minneapolis, also ich habe das Gefühl, da kommen wahrscheinlich auch Leute in die Kirche, die vorher nicht jeden Sonntag gekommen sind, sondern weil sie merken, da ist eine Tradition, da ist ein Raum, da ist nur schon ein Lied gut, wo anschlussfähig ist für das, was wir jetzt brauchen. Also da hat natürlich die USA mit der ganzen Spiritual-Tradition auch einen sehr reichen Schatz. Und ich habe das Gefühl, der ist jetzt unglaublich anschlussfähig.
Ja.
Und das berührt mich unglaublich.
Mir kommt jetzt unglaublich viel entgegen und auch ganz viele so Bildteile entstehen in meinem Kopf, die sich noch nicht so ganz zu einem zusammengesetzt haben. Ich meine, zum einen so das Subversive. So das zarte Pflänzchen, da denke ich auch an etwas, das sehr beweglich ist, das vielleicht auch so durchwachsen kann durch die Asphalt, durch den Spalt im Asphalt und lebt und vielleicht sogar sprengt am Ende des Tages, auch so David Goliath, das kleine Zarte, das viel stärker ist als die große Macht. Und ich meine, auch aus meiner Erfahrung als Seelsorgerin im Spital, vor allem eben unglaublich berührend, wie der Glaube eine Ressource sein kann, die da ist Und was mich auch so insgeheim sehr gefreut hat, immer wieder war, dass nicht diejenigen belohnt werden, die wahnsinnig viel geübt haben im Glauben. Nicht immer. Also man kann Glauben üben und es ist schön, wenn man ein Lied gut kennt und wenn man sich dann den entsprechenden Bibelvers selber zusagen kann, wenn man in der Situation ist, das ist sehr, sehr schön. Und gleichzeitig, wenn man das nicht gemacht hat, es ist wie, Menschen können darauf zurückgreifen.
Mhm.
Sie können sich hineinbegeben in diesen Raum, sie können sich anvertrauen mit ganz einfachen Worten, sie können das Unser Vater ein erstes Mal buchstabieren. Es ist einfach, es ist unersetzbar. Es ist etwas, was, also nicht das Unser Vater an sich, aber du weißt, was ich meine. So diese Ressource, obwohl ich eigentlich Ressource gar kein schönes Wort finde, dass sowas Zweckhaftes hat, aber
Quelle vielleicht.
Ja, ja, das ist sehr viel schöner.
Ja, und ich glaube, also das hat auch mit viel mit meiner Kirchlichkeit zu tun. Ich würde sogar sagen, mal, Unser Vater ist unersetzbar.
Ja, das, genau.
Oder? Mhm. Weil es genau so ein Text ist, wo einerseits unglaublich reich ist an dem, was er sagt.
Mhm.
Selbst in der Reihenfolge.
Ja.
Das eben. Das tägliche Brot, die Vergebung von der Schuld, auf das, wo wir angewiesen sind, benannt, einfach als Menschen.
Mhm.
Und dass es die Dimension hat, von, dass das über unzählige Generationen, über alle Konfessionen, der Text ist, wo uns verbindet und weit über mich ausgeht und dass ich in ein riesiges Stimmenmeer kann einstimmen.
Mm.
Also das ist, darum ist für mich, ja, vielleicht ist das sogar ein Teil von meiner Kirchlichkeit.
Ja, mich berührt das sehr. Am Weltgebetstag wird immer dieses Lied gesungen, der Tag, mein Gott, ist jetzt vergangen, glaube ich, heißt es. Und das berührt mich jedes Mal, dieses Bild, dass wenn ich schlafen gehe, woanders die Menschen weiter beten sozusagen, dass dieses, ja, wie du es ja auch formulierst, und in dem Sinn natürlich ist in dem Sinn, dass Unser Vater unersetzbar, da bin ich natürlich schon sehr bei dir. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich einfach gerade einen Moment berührt.
Wirklich. Das ist schön.
Ja.
Beim zarten Pflänzli sind wir gesehen, was das für ein Bild ist. Und
starkes, wirklich.
Ja, ich glaube auch. Und eben einerseits, was du gesagt hast, das Subversive, auch das Stille.
Ja.
Also ich finde, das passt sogar zu dem, wo mich, eben wenn man jetzt wieder an Minnesota oder ganz sicher auch andere Ort denkt, die Form von dem Widerstand, wo einfach sinkt und eben das zarte Pflänzchen ist weiter weg von Gewaltanwendung. Mm. Und doch ist es stetig da und eben man weiss nicht, welche Blüten das noch treibt und welche Wurzeln das es schlägt und wo es kann Wurzeln schlagen. Und ich glaube, das so, dass das Unverfügbare von meinem Glauben, das ist, glaube ich, etwas mir Wichtiges. Dass ich ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe die Frage, bist du gläubig? Häufig mit einem Ja, aber beantwortet.
Mm. Gläubig fällt mir noch leichter, Ja zu sagen, als aber bist du fromm.
Okay.
Ja, gut, katholisch ist noch... Eben, mir ist jetzt gerade auch aufgefallen, wie wir jetzt eben Kirchlichkeit und Gläubigkeit oder Glauben ja doch wieder ineinander fließen, aber das ist ja schlichtweg auch so.
Also, du hast, wenn ich dich gefragt hätte, du hast Theologie studiert, dann
ja.
Ist es wahrscheinlich fast an.
Ich hatte eine sehr fromme Phase auch, wo ich das auch so ein bisschen vor mir hergetragen habe, dass ich das halt bin. Und mich auch, glaube ich, definiert habe über das, was vielleicht auch für meine Ich-Werdung wichtig war irgendwie, aber wahrscheinlich zeitweise auch ein bisschen groß war.
Also aber hat es bei dir nie gegeben? Da habe ich mir gesagt, ja.
Eine gewisse Zeit lang schon, aber das ist jetzt auch schon wieder lange her.
Mhm.
Also war ich irgendwie so, gerade am Ende meiner Teenie-Zeit oder so, glaube ich. Ja. Was von vorher mir noch im Kopf ist, so dieses, du hast gesagt sozusagen, wie ist das formuliert, die Unabhängigkeit auch des Glaubens.
Die Unverfügbarkeit.
Die Unverfügbarkeit. Mhm. Und das hat für mich auch das, so dieses emanzipatorische und eigenständige und selbstbewusste gegenüber der Institution. Das ist wahrscheinlich in der katholischen Institution ein wesentlicherer Faktor als in der reformierten Institution, das immer wieder auch auseinanderzunehmen und dann sich zu überlegen, wie das eine zum anderen gehört. Und dann zu sagen, Kirche, so wie du sie beschrieben hast, doch im Sinne der Gemeinschaft, die die Welt umspannend zusammensteht und die verfügbar ist, wenn es sie am nötigsten braucht. Das ist natürlich für mich ein sehr schönes Bild von Kirche.
Ja, und nimmt einem natürlich auch Verantwortung. Also, weil, also Kirche muss dann wirklich ihre Verfügbarkeit, wenn sie sie braucht, auch unter Beweis stellen. Und
das
ist ja in der Kirchengeschichte schon genug oft auf der falschen Seite gestanden.
Ja gut, gleichzeitig sind das ja du und ich.
Genau.
Sozusagen, wenn wir es wieder denken an die Kirche in Minneapolis, genau. es sind die Menschen, die dann sagen, wir machen das jetzt, oder?
Genau.
Ja.
Genau. Aber das ist ja etwas, wo man nicht von außen kann darauf warten, sondern sich auch immer wieder muss fragen, wenn sind wir jetzt nötig?
Ja, voll.
Ja.
Ja. Hattest du nie eine fromme Phase?
Ach, was ist eine fromme Phase? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bin ich wahrscheinlich in einem Umfeld, nachher habe ich mich eigentlich bewegt, eben im Fußballclub oder im Gymi oder im Studium, wo meine Kirchlichkeit wahrscheinlich eh über dem Durchschnitt war, quasi.
Also quasi.
Es war einfach in dem Umfeld als fromm zu gelten. Nein, ich hätte wahrscheinlich nie gesagt, ich sei fromm. Und ich will das für mich, so das, was man von außen an Frömmigkeit. Jetzt würde ich schon sagen, kann ich mehr anfangen mit dem Wort und würde das für mich, glaube ich, auch so ein bisschen bewusst in Anspruch nehmen, so sagen, hey, im Fall ich bin auch fromm, nicht nur ihr, wo das Wort für euch beansprucht.
Also quasi als politische Aussage.
Ja, genau, so, ich nehme euch den Begriff, ich überlasse euch den Begriff nicht, also dass Frömmigkeit nichts mit Fundamentalismus zu tun hat, wirklich nicht, und auch nicht mit Dogmatismus oder so. Aber ich hätte das jetzt nie von mir gesagt, weil eben, ich glaube, ich habe mich nie quasi für meinen Glauben entschieden. Also ich habe nicht irgendein Erweckungserlebnis, ich habe nicht irgendwie, das ist nicht mit dem Kopf passiert, sondern das hat wirklich viel mit Beheimatung, Geborgenheit, mit Erzählen zu tun. Also dass ich einfach die Geschichte, und das geht mir jetzt noch so, Glaube hat mir unglaublich viel mit Erzählung zu tun. Und eben das ist etwas auch, wo ich sowohl von meiner Mutter wie meinem Vater mitbekomme. Mein Vater hat immer gesagt, also es ist nicht umsonst, hat Jesus Gleichnis erzählt. Wenn er einfach uns hätte wollen sagen, schau, so und so ist es, das sind Gesetze, dann hätte er das gesagt. Also dann hat er so gesagt. Er hat sich nicht Mühe gemacht, irgendeine Geschichte zu erzählen. Und da bin ich natürlich auch sehr geprägt von meinem, also ja, meiner Mutter ist Literatur, wir haben unglaublich viel über Literatur diskutiert und ich habe sie dann studiert. Und auch dort, oder, ein Gedicht ist zuerst mal ein Gedicht. Und es ist nicht einfach etwas, was will die Dichterin uns sagen, und dann müssen wir es herausfinden, was sie hat wollen sagen, und dann haben wir es herausgefunden. Und darum ist auch all die Gleichnisse, die sind ja als Erzählungen da und nur als Erzählungen zu verstehen. Und man muss sie nicht irgendwie dekodieren, was jetzt gemeint ist. sondern, oder? Also Interpretation ist ja, man kann sie interpretieren, man kann sie sich immer wieder berühren lassen davon, aber es sind bewusst Erzählungen, die mit mir etwas machen wollen, wo ich einen Weg damit mache.
Ja, wo du ja eigentlich auf eine Art entscheidest oder wo an dir etwas passiert, aufgrund dessen, wo du gerade stehst und was dich gerade bewegt.
Genau, ja. Genau. Und erzählen ist etwas anderes als sagen, wie es ist.
Ja.
Und ich glaube, darum merke ich, ja, ich kann auch nur vom Glauben erzählen.
Mhm.
Ich muss niemanden überzeugen, das ist mir zum Beispiel total fremd.
Ja.
Ich kann sehr leidenschaftlich sagen, hey, die Texte, die haben etwas, die sind wichtig. Also die Wichtigkeit, von dem will ich schon können überzeugen, dass das braucht und dass da eben, ja. Und was du sagst, oder? Wie die Texte zu mir sprechen in dieser Situation, das sind wir natürlich auch eben, das ist vielleicht das Pflänzchen, das ich, also der Rolf Ehrler, ein Pfarrer, der jetzt in Berlin lebt, der war lange in Zeebach und das war so ein DDR-Flüchtling, seine Flucht ist misslungen, so der Klassiker, im Kofferraum entdeckt, am Grenzübergang, und der war im Stasi-Gefängnis dort dann, und ist schwer dort so ein bisschen auch zu dieser Entscheidung gekommen, dann will jetzt Theologie studieren. Und er hat stark nach seiner, ich habe mal ein Dossier über ihn gemacht, so über seine Geschichte. Und das hat mich mega beeindruckt, hat seine Konfirmandinnen und Konfirmanden in Seebach immer gesagt, schaut, ich gebe euch jetzt die Texte mit, die 3000 und mehr Jahre alt sind, und vielleicht sind die euch völlig fremd. Vielleicht habt ihr null, also eben, können überhaupt nicht irgendwie etwas mit denen anfangen. Aber nehmt es mit, vielleicht könnt ihr es mal auspacken. Weil er die Erfahrung gemacht hat, dass eben mein Gott, mit dem ich über Mauern springe, im Stasi-Gefängnis sehr existenziell zu ihm gesprochen hat. Und das denke ich mit viel Text. Wie redet die jetzt echt für Christinnen und Christen im Irak, wo bedroht sind? Die redet. Die haben ganz andere Texte, die ihnen näher sind als uns. Und darum ist ja die Bibel auch so eine wundervolle Bibliothek von unterschiedlichen Texten, wo auch ich merke, dass ich, jetzt schreibe ich bei den Boulderer Texten, wo du dann einfach so einen Bibeltext zugelost bekommst und dann musst du über das schreiben. Und manchmal sagen die mir nichts, einfach nichts. Das ist dann schwierig, wenn sie einfach nichts sagen. Manchmal konfrontieren sie mich und provozieren sie mich, das ist dann einfacher. Und manchmal sprechen sie mir aus dem Herz. Und das kann sogar wechseln.
Hast du eigentlich in dem Sinne schon mal selbst eine Erzählung geschrieben? Also ganz unabhängig von Bibel und anderen Vorlagen der großen Weltliteratur?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen. Ich habe ja bei diesen Büchern mal zu Ostern und zu Weihnachtsgeschichte. Nein, die Weihnachtsgeschichte war einfach nacherzählt, ein Erlebnis. Aber die Ostergeschichte, Aufstieg, die geht ein bisschen um das. Ja. Also so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen Verarbeitung von dem.
Muss ich mal nachlesen.
Ich kann es verlinken, die gibt's
online. Ja, schöne Idee. Genau. Sehr schöne Idee.
Wir sind schon lang im Fall.
Ach, wir könnten auch noch voll lang. Danke.
Ja, wir nehmen den Vater wieder mal auf.
Ja, das fände ich schön, wirklich. Es gibt noch allerlei zu erzählen.
Genau. Also, und danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es auch inspiriert. Und genau, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sind 2 Wochen wieder.
Ja, gute Zeit.
Ciao miteinander.
Tschüss.